It's nice to be important, but it's more important to be nice.
I'm an independent diva with a style that you love, so check it out.
Hallo ihr lieben Menschen da draußen und herzlich willkommen zu meinem Podcast AufsteigerInnen. Ich bin Tijan Onaran, Unternehmerin, Investorin und Autorin und die erste in meiner Familie. Und zusammen mit meinen Gästinnen spreche ich genau darüber, wie es ist, sich seinen Weg zu erkämpfen ohne Tennisplatznetzwerk oder Startkapital.
Check it out.
Meine heutige Gästin und mich verbindet ihre Schwester. Denn die wunderbare Mirja hat mal bei mir im Unternehmen bei Global Digital Women gearbeitet. Aber dazu gleich mehr. Alissa ist Gründerin von Baby Berlin und ich habe Alissa nicht nur über Mirja entdeckt, sondern vor allem über Instagram und ihre großartigen Stories. Denn sie ist eine der Gründerinnen, die ihre Community mit in den Alltag mitnimmt. Ich als Followerin lerne Alissa kennen, lerne ihr Business kennen, leide mit und freue mich mit. Wie eine Daily Soap. Ich möchte jeden Tag wissen, was gibt es Neues bei Alissa und B wie Berlin. Alissa sagt über sich selbst, dass sie wenig bis keine Ahnung von Business und Selbstständigkeit hatte. Und wer sie aber heute trifft oder wahrnimmt, wird das gar nicht glauben können. Mit B wie Berlin setzt sie sich für mehr Vielfalt im Kinderzimmer ein. Wie, was, wo, erzählt sie mir gleich. In einem Interview sagte sie mal, mein bester Abschied, den Gedanken zu verabschieden, immer gefallen zu müssen. Ich liebe es und freue mich sehr, dass sie heute da ist. Herzlich willkommen, liebe Alissa Hitzelmann. So, und jetzt ist sie mir zugeschaltet, digital. Wir haben es finally geschafft. Manchmal ist es mit so Terminkollision so, aber zum Endspurt diesen Jahres schaffen wir es. Ich freue mich, dass sie da ist, die wunderbare Alissa.
Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch, dass es geklappt hat.
Wie geht's dir zum Endspurt diesen Jahres? Mit welchem Gefühl gehst du auf das Ende diesen Jahres zu?
Also ich muss sagen, mir geht's gut zurzeit, viel besser als vor ein paar Wochen noch. Da war ich noch viel gestresster, habe viel weniger geschlafen. Aber ich bin irgendwie entspannter dieses Jahr, mir geht's gut. Voller Dankbarkeit und Stolz vor allem auch gehe ich auf das Ende des Jahres zu.
Sind es auch so die zwei Worte, die dieses Jahr für dich beschreiben, also Dankbarkeit und Stolz?
Ja, bestimmt. Ich glaube schon, doch. Ich habe wirklich viel erreicht eigentlich, auch dass ich stolz bin oder wir auch als Familie haben viel erreicht und gemacht und ja, dankbar für all die Opportunities und dafür, dass wir alle mehr oder weniger gesund geblieben sind, was ja nicht mehr selbstverständlich ist heutzutage.
Überhaupt nicht. Ich muss jetzt eine Sache zur Einordnung sagen, weil wir beide haben eine gemeinsame Connection. Also, eine deiner Schwestern, nämlich die wunderbare Mirja, und liebe Grüße an der Stelle, sie wird mit Sicherheit diesen Podcast hören.
Ganz bestimmt.
Hat bei mir im Team gearbeitet und war nicht nur eigentlich, sie war eine der ersten Mitarbeiterinnen bei uns. Sie hat die Anfänge von GDW, von Global Digital Women, fleißig begleitet und das war ganz toll, weil sie es im Grunde auch mit aufgebaut hat und es war sehr schön zu sehen, dass sie damals schon jemand war, die sehr bold unterwegs war und immer so diese Attitude hatte, geht nicht, gibt's nicht. Und ich habe gerade auch, Alissa, zu dir gesagt, als sie dann weg war sozusagen, haben wir trotzdem eine Connection gehabt und sie hat dann eine Zeit lang auch bei Spotify und so gearbeitet. Also wir haben uns gegenseitig irgendwie immer supported und das ist ganz schön zu sehen, wenn man eine Zeit lang gemeinsam einen Weg geht, dass man dann trotzdem connected bleibt. Und ich habe es gerade gesagt, ihr seid drei Schwestern.
Genau.
Und wenn jetzt einige Leute hoffentlich dir dann auch auf Insta folgen, werden die das sehen, dass du immer mal wieder so von deinen Schwestern erzählst. Ihr seid schon so ein Powerpack, ne? Also, das ist schon krass.
Vielleicht, ich weiß nicht. Also wir selbst, glaube ich, sehen das gar nicht so, sondern für uns sind wir halt einfach so, wie wir sind. Und wir nehmen das eigentlich auch so als selbstverständlich, obwohl ich ganz oft von den Kommentaren von anderen Leuten eben dann gespiegelt bekomme, dass das wirklich nicht selbstverständlich ist und ich mich wirklich glücklich und dankbar schätzen darf, solche tollen Schwestern zu haben und so eine tolle Familie zu haben. Wir sind fünf Schwestern eigentlich, aber
ja, stimmt,
zu dritt,
ihr seid fünf.
Sorry. Ja, fünf
genau.
Insgesamt, genau. Aber zu dritt hier in Deutschland, also in
Deutschland.
Europa, genau, zusammen immer unterwegs. Die anderen beiden sind in anderen Teilen der Welt, aber ja, doch, wir sind immer sehr eng zusammen aufgewachsen und auch jetzt als Erwachsene immer sehr eng und verbringen viel Zeit wie möglich zusammen und genau, machen auch gerne gemeinsame Projekte.
Und als du Baby Berlin gestartet hast, war das schon so, dass die anderen beiden da, also zumindest habe ich es noch in meiner Wahrnehmung so, sehr stark auch involviert waren. Also man hat häufig gesehen, wie ihr Dinge zusammen gemacht habt, wie ihr Sachen gepackt habt, wie ihr unterwegs wart. Das war tatsächlich schon so, oder?
Ja, das war schon so. Also ich hatte die Idee für BW Berlin im April 2020. Mhm. Und ich habe meiner Schwester Mirja, die eben die dich auch sehr gut kennt und du kennst sie, ich habe Mirja davon als erstes erzählt, ein paar Wochen nachdem ich die Idee eigentlich hatte. Das war in der Zeit von dem Lockdown. Da hat niemanden gesehen. Ich war zu Hause mit meinen beiden Kindern. Ich hatte meine Schwester also wirklich schon mehrere Wochen wirklich nicht gesehen in real life. Aber Mirja kam dann mit ihrer Tochter und hat bei mir übernachtet, glaube ich, 2-3 Nächte. Und das war, glaube ich, über Ostern, wenn ich mich nicht täusche. Da habe ich ihr von der Idee erzählt. Und das war so, glaube ich, der Moment, wo einfach dieser Funken da war, weil eigentlich war es nur eine Idee. Ich hatte nicht wirklich vor, es umzusetzen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe so viele Business-Ideen. Und ich glaube, Mirja, she was just fed up at that point, weil sie hatte schon so viel gehört von mir. Und da hat sie mich einfach gefragt, so Anissa, so was ist das Problem? Warum machst du es denn nicht einfach? Weil du hast so viele Ideen. Ich habe wirklich so Notebooks voll von Filme, die ich machen möchte, Bücher, die ich schreiben will, Theaterstücke, Cafés, so viele Businesses mit Logo und alles, ne? Das Ganze ausgedacht. Und Mirja hat gesagt, okay, weißt du was, ist ein guter Zeitpunkt für mich. Ich kann dir helfen, weil ich bin jetzt gerade in Elternzeit und ich hätte eigentlich richtig Lust, ein Produkt zu launchen. Also sie hat es auch als persönliche Challenge gesehen für sich und hat mich dann gefragt, so was brauche ich sozusagen, um meine Idee Realität werden zu lassen. Und ich habe gesagt, ich brauche diese Struktur. Ich bin nicht jemand, die sehr gerne alleine arbeitet. Ich habe viele Ideen, ich bin kreativ. Und manchmal brauche ich so einen Rahmen dafür. Ich war immer schon die Person an der Uni, die so die Nacht davor am Laptop saß und mein Paper geschrieben hat.
Und es hat trotzdem irgendwie funktioniert.
Das ist das Problem. Ich sage immer, das Problem ist, dass es funktioniert. Ich wünschte mir, es würde nicht so klappen, weil dann könnte ich auch entspannter sein und mehr schlafen und besser organisiert sein. Aber leider klappt es trotzdem. Ja. Und ich kriege dann immer so under pressure meine besten Ideen. Nee, aber Scherz beiseite, genau. Mirja hat gesagt, okay, wenn du das brauchst, dann mache ich das für dich. Und zwar mache ich einfach einen Weekly Call. Mhm. Und so kam die Idee, dann kurz danach kam Sakina, meine andere Schwester, dazu. Und dann haben sie einfach gesagt, okay, ein Jahr lang werden wir dich begleiten sozusagen. Und einmal die Woche, das war dann jeden Mittwoch, machen wir eine Stunde, manchmal waren es sogar 2 Stunden Video Call.
Cool.
Genau. Mhm. Und deswegen sage ich so, meine Schwestern waren meine BeraterInnen. Also sind sie immer noch, aber jetzt ist es nur so, wenn ich wirklich so ein Problem habe oder ab und zu, wenn ich irgendwas einfach nur mit denen besprechen möchte. Aber da war es wirklich ein Jahr lang regelmäßig, jede Woche. Und die haben sich die Zeit genommen. Genau. Sie waren auch interessiert. Sie wollten auch wirklich sehen, dass das klappt und funktioniert. Und es waren eigentlich wirklich nur 2 Sachen. Sie haben mich gefragt, was hast du letzte Woche geschafft, seit letztem Mittwoch? Und was hast du vor, bis nächsten Mittwoch zu machen?
Cool.
And that's it. Ja, und es ist diese Accountability, also dass ich denen sage, okay, bis nächsten Mittwoch möchte ich eine Druckerei gefunden haben.
Ja.
Dann wusste ich so, als Montagabend kam, war ich so, oh, what? Ich habe noch 2 Tage Zeit, weil was kann ich machen? Die nehmen sich ja auch die Zeit. Die sind ja auch busy. Natürlich. Die haben ja auch Familien und Jobs und andere Sachen. Ich kann doch denen nicht sagen, jetzt setzen wir uns hin für ein Business-Meeting. Ich meine, wir haben immer geratscht und ganz viel geredet am Anfang. Aber, und dann habe ich nichts. Weißt du, was ich meine?
Ja, nee. Ja, klar. Aber weißt du was? Das ist voll der gute Tipp, jetzt auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass man, wenn man eine Idee hat und so kreatives Chaos ist, wie du das gerade beschreibst, übrigens, das bin ich genauso, dann ist es sehr hilfreich, dass man sich so einen Counterpart holt, und die Person einfach einem diese Struktur durch eben so zum Beispiel wöchentliche Calls gibt, weil genau wie du, ich funktioniere auch so, also erstmal kurz vor knapp, Pressure ist meine beste Freundin, wenn ich dann aber jemanden habe, wo ich weiß, oh shit, die treffe ich wieder am Donnerstag und bis dahin muss ich meine Hausaufgaben gemacht haben, weil ich bin auch so ein loyaler Mensch. Also ich möchte, genau wie du, ich möchte die Zeit meines Gegenübers nicht verschwenden.
Genau.
So. Und das ist ein super Tipp für all die, die jetzt eine Idee haben und vielleicht darauf rumkauen und sagen, aber ich bin irgendwie alleine, ich kriege es nicht gestemmt. Sucht euch genau solche Menschen, die sich zumindest die Zeit nehmen für euch und ein Sparring sind.
Genau, richtig. Leute, die man nicht enttäuschen möchte. Also nicht irgendwelche Leute, sondern Leute, die man auch, man möchte, dass die stolz auf einen sind und dass die, genau, man möchte die nicht enttäuschen. Und deswegen, wie du gesagt hast schon, man hält sich dann daran, an die Verabredungen und so. Ja, es ist schon wichtig und das, glaube ich, war wirklich für mich, also nee, ich glaube nicht, ich weiß, das war mein defining moment, weil ohne diese Struktur, ich hätte es nicht gemacht. Das hat mir richtig, richtig viel geholfen, aber vor allem muss ich dazu sagen, hat es so viel Spaß gemacht, das mit meinen Schwestern zu besprechen. Und das ist das Ding. Und das ist etwas, was ich mir ja von Anfang an, weil sie jetzt von Anfang an gesehen, sie war so, Alisa, das wird so ein großes Unternehmen, du hast so eine große Möglichkeit zu skalieren, du kannst das machen und du kannst ganz international werden und so. Und ich habe ihr von Anfang an gesagt, ja, aber wenn es mir keinen Spaß macht, höre ich auf. Und ich bin, das ist immer so mein Life-Motto sowieso. Aber es hat halt umso mehr Spaß gemacht, weil ich es mit meinen Schwestern gemacht habe, ne? Genau, und die dabei waren und alle Erfolge gefeiert haben und gelacht haben, wenn mal was nicht gut gelaufen ist und so. Und das hat schon geholfen. Also man muss sich schon Leute suchen, auch die interessiert sind und investiert sind, aber vor allen Dingen auch so positive Menschen sind und encouraging sind, ne? Also nicht Leute, die dauernd Kritik, also Kritiker, weil, ja.
Ja, da gibt's genügend und da muss man, finde ich, eher fokussiert sein. Dadurch, dass ich mir ja auch so gut kenne, habe ich ihre Stimme im Kopf, wie sie zu dir sagt, was ist eigentlich das Problem? Was willst du? Mach deine Idee zur Realität. Also nochmal liebe Grüße an sie, wenn sie jetzt hört.
Ja.
Du hast vorhin gesagt, du hattest die Idee entwickelt. Vielleicht fangen wir da auch nochmal ganz kurz an, wenn wir zurückspulen. Baby Berlin, wie kam es dazu?
Also es kam dazu, dass als der Lockdown richtig anfing 2020, wenn ich mich nicht täusche, war das vielleicht irgendwann im März oder so oder Ende Februar, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber auf jeden Fall, als dann wirklich so die Schulen zugemacht haben und die Kitas, war ich dann auf einmal zu Hause mit zwei Kindern einfach als einzige Erwachsene für meine zwei Kinder zuständig zu Hause, für das Homeschooling, überhaupt alles, was damit einhergeht. Ich hatte, ich muss sagen, das Privileg, also jetzt im Nachhinein sehe ich das vor allen Dingen so, dass ich nicht gearbeitet habe in der Zeit. Ich habe kein Homeoffice gemacht. Denn was ich gemacht habe, vor dem Lockdown, konnte man nicht im Homeoffice weitermachen. Also anders als viele Leute, die dann richtig gestresst waren zu Hause mit mehreren Kindern und dann noch Videocalls hatten und so weiter. Ich habe im Kindercafé gearbeitet davor und ich habe einmal im Monat auf der Bühne gestanden hier im Prenzlauer Berg und habe Geschichten erzählt für Erwachsene. Ich habe Schauspielunterricht genommen und ich habe ganz viel als Komparsin gearbeitet, auch in Film- und Fernsehproduktionen. Genau, und das gab es ja dann alles gar nicht mehr. Das heißt, ich war dann nur noch mehr zu Hause und ich habe es richtig genossen. Ich habe es geliebt. Es war so schön. Ja, die Zeit einfach mit den Kindern. Es war eine richtig intensive Zeit, die wir wirklich, wirklich, also ja, so als Familie richtig gut genutzt haben und haben alles Mögliche gemacht, wie alle anderen Familien auch, ne, mit Backen und Experimenten zu Hause. Und auf einmal, zum ersten Mal gab es Pflanzen auf meinem Balkon und solche Sachen. Genau, aber so kam mir die Idee, denn ich war im Homeschooling mit meinem damaligen Schulkind. Also er ist immer noch in der Schule, aber er war halt in der Schule und seine Schwester war erst 3 und war noch in der Kita und hat halt keine Beschäftigung von der Kita aus, ne. Und wie das oft so ist mit den jüngeren Geschwistern, die wollen alles so machen wie der große Bruder oder die große Schwester, hatte sie halt auch Lust zu lernen und sie wollte dann auch Hausaufgaben machen, hat sie dann dauernd gesagt. So auch Hausaufgaben, auch dies, auch Mathe und so. Und dann habe ich halt mir überlegt, was ist das Einfachste, unter Anführungszeichen, was ich ihr beibringen kann? Okay, ihren Namen schreiben, weil sie konnte damals noch nicht ihren eigenen Namen schreiben. Und dann kam ich drauf, dass ich ihr einfach das Alphabet beibringe, sozusagen das Alphabet zu schreiben. Und wir hatten Lernmaterialien zu Hause, Puzzle, Poster, verschiedene Sachen. Und da ist mir einfach aufgefallen, wir hatten dieses klassische ABC-Poster mit den Tieren. Das kennst du vielleicht auch. Das ist so A wie Affe, Z wie Zebra und so.
Ja. Ja, das kann ich schon wieder alles vergessen, meisten. Ehrlich gesagt.
Ja.
Wenn ich jetzt buchstabiere, kommen ganz wirre Dinge dabei raus.
Ja. Ja. Aber das Ding ist, es gibt so viele also auch zum Beispiel Z wie Zebra oder A wie Affe, das sind ja keine Tiere, mit denen Kinder hier wirklich vertraut sind. Also die haben die mal im Zoo gesehen, weißt du, aber dann gab es auch so Q wie Qualle und so Sachen wie N wie Nachtigall und so. Und ich meine, Malaika konnte einfach, meine Tochter konnte gar nichts damit anfangen und hat mich halt dauernd gefragt, so was ist ein Yak? I don't know. Was ist eine Nachtigall? Ich weiß, es ist ein Vogel. Ich weiß aber auch nicht, wie der ausschaut.
Ja, genau.
Aber ja, I was like, what? Was ist das für ein Poster? Und da war ich so, habe ich einfach angefangen zu recherchieren, warum gibt's das nicht mit Berlin begriffen? Weil wir hatten so ein ganz tolles Alphabet, so ein Jamaica-Alphabet mit der Karibik. Da war ein bisschen mehr so Kultur und so dabei. Und da habe ich geschaut und es gab's einfach nicht im Internet, also zu finden mit so Berliner Begriffen. Und da kam mir die Idee, okay, warum kreiert man nicht ein Alphabet, mit dem die Kinder spielerisch also lernen können, aber gleichzeitig auch ihre Stadt entdecken, Berlin entdecken, also die Sachen wiederentdecken oder eben neu lernen über ihre Stadt, über die Geschichte oder die Kultur ihrer Stadt. Und so kann man halt noch viel mehr lernen als nur das Alphabet mit den Lernkarten. Die Idee war wirklich von Anfang an, diese Lernkarten, so wie Flashcards, ne, zu machen. Und ja, so kam mir die Idee, also mitten im Lockdown, wirklich so ein Corona-Baby.
Ja, Wahnsinn. Aber das zeigt mal wieder, dass ja auch viele Gründungsideen natürlich aus der eigenen Lebensrealität heraus entstehen. Und das, was du gerade beschreibst, ist ja etwas, was dich wirklich ganz konkret betrifft. Und dann natürlich noch in Kombination mit deinen Schwestern zu sagen, okay, ich habe hier eine Struktur, mit der ich auch an der Idee ganz konkret arbeite, ist dann tatsächlich der nächste Step. Du hast ja Baby Berlin auch weiterentwickelt. Also es gibt tatsächlich die Lernkarten. Was gibt es noch?
Ja, also es gibt die Baby Berlin Lernkarten, genau. Die sind bis jetzt auch immer noch unser Bestseller. Dafür bin ich eigentlich am meisten bekannt. Und dann gibt es aber mittlerweile auch Postkarten, Poster, Sticker und auch das Malbuch vor allem. Angefangen habe ich alles eigentlich nur ganz, ganz klein. Mirja hat damals meinen Online-Shop gemacht, innerhalb von, glaube ich, 1,5-2 Tagen. So einen ganz einfachen, simplen Online-Shop. Ich hatte ja nur ein Produkt, ne? Den haben wir gemacht, bevor überhaupt die Karten gedruckt wurden. Und genau, und daraus einfach aus diesem Erfolg der Karten hat sich das dann weiterentwickelt, weil Leute halt mehr Produkte haben wollten. Und ich hatte dann auch die Illustration, habe mir gedacht, was kann ich jetzt weiter damit machen sozusagen. Ich habe ja einmal investiert in die Illustrationen, die gehören jetzt mir. Und eigentlich kann ich theoretisch jetzt, ich könnte T-Shirts bedrucken, ich könnte Tasten, ich könnte egal was machen, Puzzle, Memory und so weiter. Aber ich wollte eben nicht so typische Souvenirartikel, sondern ich wollte wirklich in diesem Segment bleiben, so zwischen so pädagogischem Lernmaterial und Geschenkidee und so Designidee, weil ich passe da wirklich so rein. Ich bin in verschiedenen Geschäften, nicht nur in Buchhandlungen und Spielwarenläden, sondern eben auch in Concept Stores und auch Museumshops. Und genau, darauf bin ich ganz stolz, dass wir das geschafft haben, mit dem Branding da irgendwie so verschiedene Segmente anzusprechen.
Das finde ich ganz interessant, was du gerade beschreibst, wo man dich findet. Also man kann natürlich auch online, so wie du sagst, ne, bestellen, aber eben auch in einzelnen Shops. Und da war mir auch aufgefallen, also erstmal riesengroße Follower-Empfehlung an dich, dass man dir auf Instagram folgt, weil du ja auch die Leute mitnimmst. Du erzählst, was du machst, du erzählst, okay, jetzt habe ich irgendwie, du gehst ja auch immer zu den Concept Stores oder zu den Museen und entweder guckst du, ob ihr da schon seid. Wenn ihr nicht seid, dann fragst du ja auch, warum ihr da noch nicht seid. Das finde ich auch ganz interessant. Aber dieses, dass du die Leute mitnimmst, ist es dir gleich leicht gefallen, dass du dann auch so in die Kamera quatscht und so? Also hast du dieses natürliche Talent oder ist es schon so, dass du, sag ich mal, dich auch überwinden musstest?
Also ich musste mich nie wirklich überwinden, die Stories zu machen, auch mich selbst in den Stories zu zeigen auf Instagram. Nein, das war eigentlich nie ein Problem. Mir wurde, weißt du, von ganz Anfang an klar, dass ich gar kein Budget habe für Marketing und Werbung. Überhaupt, also ich hatte sowieso kein Budget für gar nichts eigentlich. Also ich habe wirklich nur mein Erspartes genommen, 2000 Euro, um sozusagen zu gründen, um das Produkt zu kreieren, das erste Produkt.
Ja, Wahnsinn.
Ja, also ich habe von Anfang an, ich habe keine Investitionen, ich habe mir kein Geld geliehen von niemandem. Ich habe wirklich meine 2000 Euro und auch dank der Bundesregierung für das Corona-Bonus. Voll. Ich habe es nämlich nicht ausgegeben, ich habe es gespart für meine Kinder. Yay. Was ich bekomme für meine Kinder, ich war so, nein, alle Geschäfte haben zu.
Ja,
ich muss das alles sparen, was ich sparen kann und das investieren. Und ich habe das mit 2000 Euro eben meine ersten 500 Kartensets produzieren lassen. Genau, und dann mich immer weiter gesteigert von dort. Also dann 1000 bestellt, dann die verkauft, dann 2000. Dann die verkauft dann 4.000. Es ist alles so organisch gewachsen, aber vor allem wegen Instagram, wie du schon gesagt hast. Also wirklich, Instagram ist ganz, ganz, ganz wichtig bei mir, weil ich eben von Anfang an, auch bevor ich die ersten Kartensets gedruckt hatte, habe ich die Leute eben mitgenommen und denen das gezeigt, wie ich das schaffe, weil ich wusste, dass für die Leute jetzt nicht nur interessant sein wird, mein Produkt und was kann man mit den Lernkarten alles machen, spielen, lernen und so weiter, sondern wer ich als Person auch bin und wie ich sozusagen das jetzt auf den Weg bringen werde, weil das Interessante ist ja auch an meiner Situation, das ist mein allererstes Business. Ich habe nichts gelernt mit Business oder Marketing, überhaupt nichts, niemals. Ich habe auch gar keine Erfahrung in Corporate jemals gehabt. Ich habe eigentlich nur Non-Profit gearbeitet und für mich war also alles neu, alles das erste Mal, ist immer noch auch das meiste, was ich mache tagtäglich, für mich das erste Mal und ganz neu. Und da habe ich mir gedacht, okay, das ist witzig, weil da werden auch viele Sachen schiefgehen bestimmt und viele Sachen werde ich neu lernen, sozusagen in real time mit meinen FollowerInnen zusammen, und das kann ich dann auch weitergeben und teilen, das Know-how. Und ich wusste auch ziemlich von Anfang an, dass mir viele Mütter folgen, die vielleicht auch Ideen haben und Konzepte umsetzen wollen und die sich vielleicht inspirieren lassen können von dem, was ich gemacht habe. Und deswegen ist das eigentlich meine einzige Werbung gewesen, Instagram Stories. So habe ich auch meine ersten, nicht nur Kundinnen, die bei mir im Online-Shop bestellt haben, also dieser erste Vorverkauf, den ich gemacht habe, um sozusagen den Druck der Karten zu finanzieren, sondern auch meine B2B-HändlerInnen. Ich bin mittlerweile in über 50 Geschäften hier in Berlin und ich würde sagen, 90% von denen sind über Instagram und Social Media auf mich aufmerksam geworden, including Dussmann und solche großen Läden.
Ja, ja. Aber auch das zeigt natürlich nochmal, wenn man eben in der Situation ist, dass du kein Marketingbudget hast, dann sich zu überlegen, was sind denn die richtigen Kanäle, wo kann ich auch wirken und was passt zu mir, auch was kann ich authentisch rüberbringen. Und ich finde es sehr smart, auch zu sagen, hey, ich nehme die Leute von Anfang an mit, weil natürlich, also so, ich meine, ich bin natürlich über mir ja darauf aufmerksam geworden, klar, aber ich muss auch sagen, dann habe ich das natürlich weiterverfolgt. Irgendwann hatte ich eine Verbindung zu dir und man wollte jeden Tag wissen, schafft sie das, was ist der nächste Step? Oh mein Gott, warum hat dieses fucking Museum sie jetzt da nicht aufgenommen? Ja,
ja.
So, warum sind die da noch nicht? Also man hat, es ist wie, eigentlich wie eine Soap, ja, wie so eine Gründungssoap.
Ja.
Und das macht natürlich wahnsinnig Spaß und dadurch hast du dir auch, finde ich, eine sehr tolle Community aufgebaut, die eben mitfiebert.
Ja.
Und das ist das Schöne, auch an so Produkten, wie du sie hast, die ja eine, finde ich, eine große Emotionalität auch triggern.
Mhm.
Ja? Es geht um den Nachwuchs, es geht um Kinder, es geht um Lernen, um Erfahren. Es gibt eigentlich nichts Emotionaleres. Und deswegen, finde ich, machst du das wunderbar und sehr authentisch. Ich habe übrigens schon oft deinen Account weitergeleitet und gesagt, guck mal, wie sie das macht. Und ich finde, deswegen bist du auch so ein Role Model für mich, weil du wirklich authentisch rüberkommst, humorvoll, aber eben auch die nicht so coolen Seiten zeigst. Und das ist ja, finde ich, total genau das, was worüber man Instagram auch sehr stark nutzen kann. Nicht nur das Ergebnis zu zeigen, sondern auch den Weg dahin. Und du hast gerade gesagt, du bist in vielerlei Hinsicht, machst du Dinge zum ersten Mal bis heute. Und jetzt kenne ich ja auch deinen, euren Familien-Background ein bisschen. Magst du den nochmal ein bisschen einordnen? Weil ich finde das schon ganz interessant, wie ihr das geschafft habt, natürlich auch vor allem die drei Schwestern, die jetzt hier in Deutschland sind, ihren Weg zu gehen. Weil da seid ihr in vielerlei Hinsicht die Ersten und manchmal auch die Einzigen.
Ja, also unsere Mutter ist Deutsche, weiße Deutsche, in Deutschland geboren und aufgewachsen. Und unser Vater ist Tuareg aus dem Niger. Wem das kein Begriff ist, die Tuareg sind die größte Nomadenbevölkerung in der Sahara. Wir sind in Deutschland geboren, alle drei Schwestern, aber eigentlich im Ausland aufgewachsen. Ich noch etwas länger als meine Schwestern, aber ich habe eigentlich die meiste Zeit meiner Kindheit im Ausland verbracht, in Westafrika, auch in Ostafrika. Auch zur Uni war ich dann in USA und England und Abitur habe ich in Indien gemacht. Also wir sind wirklich sehr viel rumgekommen, wir sind sehr viel umgezogen und haben dadurch sehr einen internationalen, glaube ich, Blick oder auch eine internationale Erziehung genossen. Und das war vor allem wegen dem Job meiner Mutter, unserer Mutter, die aber anders als die Diplomatinnen, die einfach entsandt werden und sich nicht aussuchen können, wo sie arbeiten, in welchem Kontext, sich immer ihre Jobs gesucht hat, die zu ihr gepasst haben. Sie hat sich so sehr gefreut, umzuziehen, ein neues Land, eine neue Kultur zu entdecken, dort zu arbeiten. Und das ist auf uns, glaube ich, rübergekommen auch, so dass wir immer sehr gerne umgezogen sind und uns auch gefreut haben dann auf die neue Schule und auf den neuen Kontext und so. Unsere Mutter ist ein sehr großes Vorbild für uns, in dass sie einfach ihren Weg gegangen ist und das getan hat, worauf sie Lust hatte und uns einfach mitgenommen hat.
Ja,
also uns auch gezeigt hat, genau, dass man das machen kann, auch wenn man Familie hat und auch wenn man Kinder hat und auch wenn man in einer Partnerschaft lebt.
Ja.
Und nicht immer alle zusammen am gleichen Ort sein müssen. Ich bin auch dann irgendwann aufs Internat zum Beispiel gegangen. Nicht, weil ich weg wollte von meiner Familie, sondern weil meine Mutter hierher gezogen ist, nach Deutschland zurück, nachdem wir 5 Jahre in Burkina Faso gelebt haben. Und mir hat es hier einfach nicht gefallen auf der Schule. Wir sind nach Bayern gezogen in ein kleines Dorf und es war sehr schön, um Urlaub zu machen, aber für mich aufs Gymnasium dort zu gehen, das war nicht wirklich mein Ding. Und dann habe ich mich darum gekümmert, aber mich zu bewerben auf verschiedene Internate. Und meine Mutter hat mich darin unterstützt. Auch wenn das dann bedeutet hat, dass ich sehr früh ausgezogen bin mit 16 und sehr weit weg hingezogen bin nach Indien, wo noch nie jemand aus meiner Familie jemals gewesen war. Das heißt, meine Mutter hat mich von Anfang an eigentlich sehr unterstützt, selbstständig Entscheidungen zu treffen und dann auch vor allen Dingen dazu zu stehen, zu meinen Entscheidungen. Und ich glaube, dass mich das bis heute, ich weiß ganz sicher, dass mich das bis heute begleitet, so dass ich eigentlich so, ich habe dieses Grundvertrauen, dass alles gut und richtig so ist, wie es ist. Ja. Auch wenn man im Moment nicht versteht, warum die Sachen so sind oder warum das schiefgelaufen ist, warum hat das nicht geklappt. Ne? Zum Beispiel auch, wenn man einen Job haben möchte und man kriegt den Job nicht oder man will eine bestimmte Wohnung und man kriegt die nicht oder man hat den Kita-Platz nicht und so. Für mich, ich habe wirklich so, ich vertraue, dass das richtig ist und dass was Besseres kommt. Ja. Und so war das eigentlich auch jetzt mit Baby Berlin, denn ich hatte eigentlich ein Jobangebot und ich habe ganz lange überlegt hin und her, ob ich das mache, weil es eigentlich mein Traumjob gewesen wäre, seitdem ich klein bin, für diese Organisation zu arbeiten. Und es hat nicht geklappt. Ich habe mich dagegen entschieden, aus guten Gründen. Und Monate später habe ich Baby Berlin gegründet. Aber ich meine nur, ich hätte Baby Berlin nicht gegründet, wenn ich diesen Job angenommen hätte. Aber das weiß man in dem Moment nicht.
Klar.
Aber man muss halt vertrauen, dass es gut und richtig so ist. Und ich glaube, dieses Vertrauen haben wir auf jeden Fall mitbekommen auf den Weg.
Wenn man dir so zuhört, ist es für mich Inspirationsquelle schlechthin und auch Inspiration pur, weil es ist genau das, was du sagst. Dieses Urvertrauen in sich zu haben. Und das ist auch immer das, was ich in vielen Kontexten sage. Du kannst viel nach Empowerment von außen gucken. Ne? Du kannst gucken, okay, wo kriegst du irgendwie das Feedback von anderen? Sagen die dir, dass das, was du machst, gut ist, etc. Aber Empowerment startet eben mit Self-Empowerment. Also du musst es aus dir heraus fühlen zu sagen, egal wie scheiße es gerade ist, irgendwie kriege ich das wieder hin. Und manchmal ist es nicht einfach und wir kennen das alle, wir haben die Tage, wo wir merken, es ist echt, ich bin nur einfach nur froh, wenn dieser blöde Tag vorbei ist. Aber dieses Urvertrauen in sich zu haben, A, ich bin gut, wie ich bin und B, der Weg geht weiter und es tut sich eine Option auf, zeigt ja auch erstens dein Beispiel und das ist das, was ich auch immer den Leuten mitgebe, da dieses Vertrauen, dieses tiefe Vertrauen in sich selbst zu haben. Natürlich ist es das Beste, wenn es von Haus aus auch mitgegeben worden ist.
Ja.
Nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass man selbst auch ein Stück weit daran arbeiten kann.
Auf jeden Fall. Man muss daran arbeiten, weil ganz viele Leute haben das Privileg nicht, das von ihren
überhaupt
Eltern
nicht.
Und von ihrem Zuhause aus bekommen zu haben, von ihrer Umgebung, von ihrer Schule. Wir waren auf ganz tollen Schulen, wir hatten richtig tolle LehrerInnen und solche Sachen. Das hat alles einen ganz großen Einfluss, glaube ich, auf sein eigenes Selbstwertgefühl und so, ne? Aber das muss man, wenn man das nicht bekommen hat, muss man schauen, wie man versucht, das sich dann anzueignen später noch.
Total.
Und es ist never too late, it really isn't. Ich weiß, ich sage ganz oft so Sprüche, Leute finden es wahrscheinlich zu amerikanisch hier in Deutschland. Meine Mutter muss immer
ich
nicht den Augen
das.
Rollen. Aber ich bin so
ich
Fan von diesen ganzen Sprüchen. Auch in der Küche bei uns, auf dem Kühlschrank und so mit meinen Kindern. Ich bringe denen immer diese ganzen Sprüche bei, weil ich wirklich daran glaube, so dass man, so wie Positive Affirmations und so, ne, dass das einen Unterschied macht, wenn man sich ganz oft etwas sagt, einfach nur.
Das
und sich
macht
selber
einen
Mut
Unterschied.
Macht. Ja.
Und das heißt nicht, dass man immer die ganze Zeit mit einer rosaroten Brille durch die
Nein.
Gegend läuft, über eine Blümchenwiese singt, ja, also, sondern wir sind ja trotzdem Realistinnen. Ich meine, wir sind beide Unternehmerinnen auch und da ist ehrlich gesagt, Reality kommt immer wieder jeden Tag, ja. Aber ich bin auch ein Riesenfan von diesen Quotes.
Ja.
Und es ist, ich kann mich da auch sehr reinsteigern, muss ich sagen.
Ja.
Es ist mittlerweile sogar so, dass mein Feed, dass mir immer Quotes vorgeschlagen werden, ja. So. Also insofern, I feel you und ich weiß ganz genau, was du meinst.
Ja.
Wenn wir jetzt mal gerade über diese Visualisierung sprechen, diese Manifestation, was wünschst du dir für Baby Berlin? Was ist deine Vision?
Ja, ich wünsche mir, dass einfach sehr viele Kinder sich durch meine Produkte empowered fühlen. Wir haben ja schon angesprochen, dass es um Lernen geht, um spielerisch Lernen, um Kinder und Bildung und so weiter. Aber es geht ganz viel bei mir auch um frühkindliche politische Bildung und um antirassistische Arbeit, um Diversity, um Inklusion, weil ich einfach von Anfang an Berlin so abgebildet habe, wie Berlin einfach ist in Realität. Und natürlich ich selbst als Afrodeutsche, meine Kinder auch, war mir wichtig einfach, dass meine Kinder und andere Kinder wie meine Kinder, die sich normalerweise nicht in ihren Spiel- und Lernmaterialien wiederfinden, dass die sich aber in meinen Produkten wiederfinden und sagen, schau mal, die sieht doch genauso aus wie ich. Guck mal, der sitzt auch im Rollstuhl. Schau mal, die hat einen großen Afro. Schau mal, die hat das oder wie auch immer. Und ich glaube, das ist für mich das Allerschönste, dass Kinder das so lange wie möglich, so viele Kinder wie möglich diese Produkte in der Hand haben und sich selber wiedererkennen. Und sich dadurch gesehen fühlen. ja, ich einfach dann meinen kleinen Beitrag dazu leiste, dass die Kinderzimmer, die Klassenzimmer, die Kita-Räume und so weiter in Deutschland etwas diverser gestaltet werden. Mal sehen, ich weiß es nicht, ich bin nicht so ein Typ, ich kann dir nicht sagen, was mein 10-Year-Plan ist, weil ich hatte nie geplant, hier zu sein, wo ich heute bin, vor 2 Jahren. Wirklich, also wie ich dir gesagt habe, als ich das mir ja erzählt habe, war mir ja so, ja, ich möchte ein Produkt launchen, ich möchte wissen, wie das ist, einen Product Launch zu machen, und mein Goal war, ich möchte einfach eine Idee umsetzen, die ich mal hatte. Eine von meinen Ideen. Also als dieses Produkt fertig war von der Druckerei, war ich so, okay, abgehakt. Es ist abgehakt. Fertig. Next. Ja, nee, wirklich, nee. Wir haben gelacht und alles. Ich habe meinen Schwestern gesagt, ich werde das auf den Spielplätzen verkaufen. Ich werde so einen Bauch, ich werde mir so von, ja, so ein ich weiß nicht, wo man das holen muss. Man muss irgendeinen, so ich weiß nicht, um so einen Bauchladen zu haben, muss man irgendein Papier holen, wahrscheinlich von irgendeiner Gemeinde oder so.
Bestimmt,
ich
gesagt, in ja, Deutschland
ich
schon.
Gesagt, ich hole mir dieses Papier und ich gehe von Spielplatz zu Spielplatz. Ich wohne ja in Prenzlauer Berg, hier sind viele Kinder, und ich werde es auf dem Spielplatz verkaufen. Ich habe wirklich nicht gedacht, dass wir ausverkauft sind in 2,5, 3 Monaten. Weißt du, nur über unseren Online-Shop. Das hätte ich nie, ich habe das nicht geplant. Und als ich das aber gesehen habe, war ich so, what? Okay, nein, ich bestelle doppelt so viel, weil dann gehen ja meine Produktionskosten auch runter, mein Profit geht hoch, ich kann noch mehr investieren. Und jetzt macht es mir einfach Spaß. Und ich glaube, das ist das, was wirklich am tollsten ist an der ganzen Erfahrung als Gründerin für mich, ist, dass ich wirklich gemerkt habe, so viele Leute haben nicht diese Chance oder haben die Chance nicht ergriffen, so einmal diesen Schritt zu gehen. Und es ist bestimmt auch sehr schwer, wenn man das macht und immer wieder scheitert. Aber wenn man eben weitermacht und irgendwas klappt irgendwann, it lights a fire oder so, weißt du, das ist so exhilarating. Ich habe jahrelang, ich war jetzt gerade auch auf Mutter-Kind-Kur deswegen, aber ich habe wirklich 2 Jahre lang nicht geschlafen. Ich habe so wenig geschlafen. Und die Leute sagen immer so, wie machst du das? Du bist allein mit 2 Kindern und du musst um 7 aufstehen, um die in die Schule und Kita zu bringen. Mhm. Und ich gehe so um 4 Uhr ins Bett. Ich habe das monatelang gemacht. 3, boah, maximal Wahnsinn. 4 Stunden in der Nacht zu schlafen. Aber das Ding ist, ich war so voller Adrenalin. Ich habe das gar nicht gemerkt, weil ich mich so sehr gefreut habe, weil so viel passiert ist einfach. Bist so schnell auch, ne?
Ja, klar.
Und ich war so, was, meine erste Buchhandlung, was, meine zweite Buchhandlung, was, ein Museumshop. Und es ging immer weiter und es ist immer noch so, weil wir haben ja gerade Havi Hamburg gelauncht. Das ist unsere große News.
Ja, ich hab's gesehen.
Vorletztes Wochenende habe ich Havi Hamburg gelauncht. Das heißt, jetzt kommt eine ganz neue Stadt hinzu und ich freue mich richtig. Und solange mir das Spaß macht, werde ich weitermachen.
Ihr müsst MV München machen.
MV München als nächstes, meinst du?
Ja, ich sitze ja hier in München. Das wäre eigentlich eine coole Idee.
So viel Köln-Requests.
Ja.
Ich weiß nicht, ob die extra proud sind.
Step by step, meine Liebe. Ich finde das super.
Genau, aber eigentlich war von Anfang nicht die Idee, dass ich so alle deutschen Städte mache, sondern ich wollte so die Hauptstädte machen.
Ah ja.
Genau, weil ich das alles zum ersten Mal mache, habe ich gesagt, okay, bevor ich jetzt PV Paris mache, mache ich Hamburg.
Ja, du, das Spiel geht ewig weiter, ne?
Ja, das genau, ist ja richtig. Schöne. Ja, aber dann kommt es halt kompliziert, weil dann, welche Sprache macht man das und wie macht man das Instagram-Marketing, auf welcher Sprache und wie kriegt man den Content und so. Stimmt. Und deswegen, ich weiß, dass ich mich langsamer entwickle als sehr viele andere UnternehmerInnen, die innerhalb von 2 Jahren wahrscheinlich schon ganz viele Mitarbeiter haben und MitarbeiterInnen, aber ich entwickle mich halt so my pace.
Organisch,
und für mich ist es gut so, weil, ich mitwachse.
Du wächst mit und vor allem du entwickelst dein Unternehmen weiter und du guckst immer und du hast dein Ohr auch an der Community, du guckst, okay, was wird auch gefordert, ne? So wie jetzt mit den Städten, da kann man ja, finde ich, ein ganz gutes Gefühl dafür bekommen und was macht tatsächlich auch Sinn. Und ich kann dir jetzt auch sagen, ich investiere ja auch in Female Startups, also die Startups, die, sage ich mal, dieses Organische haben, langfristig, zeigen auch Statistiken, sind viel erfolgreicher als die jetzt, sage ich mal, innerhalb von 2 Jahren skalieren. Es kann auch gut gehen, keine Frage, ne? Aber in der Regel auf diese langfristige Pace zu gehen, ist meistens viel sinnvoller. Ehrlich gesagt, ich finde es auch für einen selbst, ich kenne das ja auch, ich meine, guck mal, ich habe vor 5 Jahren gegründet, ich hatte auch überhaupt keine Investoren drin. Ja, jetzt haben wir heute announced, dass wir einen Investor in der Diversity-Beratung haben.
Ja, ich habe gesehen, congratulations,
herzlichen Glückwunsch. Also ein Riesenstep für uns, weißt du. Und auch das hat 5 oder 6 Jahre harte Arbeit war das. Das ist nicht von vor 6, das kennst du. Am Anfang kennt man niemanden und man hat die Zugänge nicht und so. Aber deswegen immer dieses wirklich Step by Step und da dran zu bleiben, Leute zu haben, die einen empowern, sich selbst zu empowern, ist extrem wichtig. Ich habe für dich auch ein paar schnelle Fragen zum Schluss vorbereitet, meine Liebe. Auch wenn ich ewig, ehrlich gesagt, in dieser Inspiration mit dir weiterquatschen könnte. Wir müssen einfach, weißt du was, wir machen mal so einen Podcast, wo wir nur so Quotes hin und her austauschen.
Da können sogar meine Kinder mitmachen bei dieser Challenge.
Sehr gut. Also, was wolltest du eigentlich als Kind werden?
Die erste Female Secretary General der UN.
Nein, das hast du... Boah, wie klug warst du bitte damals schon?
Ja, wollte ich. Das oder Schauspielerin, die zwei Sachen. Ja,
ja. Aber es ist das eine hat ja, also ehrlich gesagt, vielleicht ist es eine Kombi jetzt, ja?
Also für das gegen das eine habe ich mich schon entschieden, aber für die Schauspielerei, das ist noch, it's in my path, it's in my destiny, ich weiß es.
Ja, das glaube ich, das glaube ich auch. Auf was könntest du in deinem Leben nie verzichten?
Familie.
Das wusste ich, dass das kommt. Wenn du dir ein Land aussuchen könntest, in welchem würdest du gerne leben?
Wow. In welches Land würde ich gerne mal ziehen, wo ich noch nicht war oder noch nicht gelebt habe? Mich reizen sehr so Länder wie zum Beispiel Mongolei oder etwas, was einfach ganz anders
ganz
ist,
weit weg
die,
ist. Ja,
was
ganz
die
anders
schon
ist.
Kenne. Genau.
Finde ich auch spannend. Muss man auch, finde ich, mal machen und gesehen haben, weil sonst bist du halt immer irgendwie im europäischen Raum unterwegs oder ich sag mal in nahen Räumen unterwegs, was dir vielleicht von, also bei mir auch von meinem Background irgendwie bekannt ist, ja, oder so, aber muss ich auch sagen, eher mal das zu, so raus aus dieser Komfortzone.
Genau.
Ich glaube, da lernt man am meisten.
Auf jeden Fall, ja, was ganz anderes sehen.
Welchen Rat würdest du deinen Kindern mit auf den Weg geben oder gibst du ihnen vielleicht auch schon mit auf den Weg?
If you fall, get up and try again. Das sage ich meinen Kindern fast jeden Tag. Like, just get up and try again. Das ist das Allerwichtigste, dass du weitermachst und nochmal versuchst. Nicht, ob es dann klappt oder nicht, aber dass du aufgestanden bist und es nochmal versucht hast. Das ist wirklich am Allerwichtigsten. Egal, ob im Sport oder in Mathe in der Schule oder zu Hause, wenn man die Knöpfe nicht richtig zukriegt oder wie auch immer. Also für jede Altersgruppe ist dieser Quote eigentlich applicable.
Total. Siehst du, habe ich schon wieder abgespeichert, werde ich mir mit Sicherheit auch irgendwo wieder aufhängen. Ja, aber es ist genau der Punkt. Das ist auch wieder dieses Urvertrauen, weil was du ja jetzt challengest bei deinen Kindern, ist ja dieses Urvertrauen zu haben, es geht irgendwie weiter. Mhm. Und vielleicht klappt dann die Option nicht, aber es klappt eine andere Option, weil ich mich aufgerafft habe, weiterzumachen und nicht einfach den Status quo zu akzeptieren.
Ja, aber vor allen Dingen auch, ich kann das nicht. Wenn die sagen, ich sage immer, ich kann das noch nicht. Ich bin wirklich, und ich weiß, dafür kriege ich auch manchmal Kritik, weil Leute sagen, nein, das stimmt nicht, ist nicht realistisch. Aber ich bin wirklich der Meinung, dass alles möglich ist. Es ist nur eine Frage so, wie viel Sacrifice.
Ja.
Weißt du,
wie
schwer wird es dir gemacht
werden?
Ja, weil natürlich manchen Leuten wird es einfacher gemacht und andere werden Monate, jahrelang darauf warten.
Ja.
Aber ich glaube, es ist möglich. Davon bin ich überzeugt. Ja. Sag ich meinen Schwestern auch immer. Ich bin so, guck mal, wenn ich wirklich das wollen würde, könnte ich einfach nach L.A. ziehen. Mhm. Ich könnte nach L.A. ziehen, ich könnte meine Kinder bei meinen Schwestern unterbringen. Nee, aber ich weißt du, es ist eine Frage von, wie sehr möchtest du das? Alle Connections machen, alle Movie-Gigs, die ich kriegen kann. Wenn ich diesen Oscar möchte in 5 Jahren, dann weiß ich, dass ich das schaffen könnte. I have a chance. No, es ist wirklich so.
Und dann kann ich sagen, ich hatte sie bei mir im Podcast.
Ja, aber es ist eine Frage der Prioritäten und des Selbstvertrauens, glaube ich.
Und gerade die Frage der Prioritäten ist so entscheidend, weil wenn ich mich committe und sage, ich möchte das jetzt machen und wirklich darauf hinarbeite, nochmal, es kann immer sein, dass es eine Abzweigung gibt, aber
das
irgendwie
wird sein.
Du wirst dieses Ziel erreichen.
Ja, 100%.
Und wenn ich morgen dann in einem oder in zwei, das bin ich auch, weil auch immer Leute zu mir sagen, boah, woher nimmst du deine Energie, was du auch vorhin mit wenig Schlaf und so gesagt hast, ne? Ich merke das auch gerade so in den letzten zwei Jahren, auch mit dieser Diversity-Beratung, mit der Ausgründung nochmal. Wir haben wirklich jetzt so richtig gefunden und ich auch als Person, wie viel ich mache. Ich liebe es. Ich gehe einfach darin auf. Ich habe einfach das gefunden, wo ich einen Impact sehe, und dann gehst du einfach straight forward. Also du guckst gar nicht nach hinten, du überlegst gar nicht, ach, könnte das schief gehen, sondern du denkst einfach, okay, what's next, Was packe ich mir heute auf mein Vision Board?
Nee, das ist das Ding. Und wenn du wirklich dedicated bist, weißt du, dann bist du halt einfach auch richtig dedicated. Ich habe dann halt keinen Urlaub gemacht. Weißt du, okay, wir haben alle keinen Urlaub gemacht, es war Corona. Aber weißt du, was ich meine? Ich hatte dann halt kein Geld, um zu reisen, weil ich das halt in was anderes investiert habe.
Total. Gibt es Aufgaben, die du gerne vor dir herschiebst?
Ja, alles, wo ich das Gefühl habe, ich muss das machen, so von außerhalb. Sowas wie Steuern zum Beispiel, das ist so ein Thema, ich weiß, haben ganz viele Leute und Buchhaltung, aber so Sachen, wo andere Leute mir Deadlines geben, hasse ich.
Ja,
aber wenn ich selber entscheide, ich mache das bis nächste Woche, dann klappt das viel besser. Buchhaltung ist so eine Sache, wirklich. Also ich schaffe das nicht. Als Selbstständige muss man ja jeden Monat das machen und das ist wirklich, das ist ein Struggle für
aber
mich.
Aber du wirst auch irgendwann an den Punkt kommen. Da hast du dann Leute, die das machen. Und vor allem die, das finde ich immer so krass, die völlig darin aufgehen. Die das lieben.
Die das lieben, richtig.
wo du so denkst, wow, es ist so fernab von allem, was ich mache. Aber gut, wenn du es liebst, ja.
Nein,
ja,
aber du's. Das ist, glaube ich, das ist das Secret, dass man diese Leute findet, die die Sachen richtig gerne machen, die man selber nicht gerne macht.
Total. Letzte Frage. Gibt es etwas in deinem Leben, wovon du dich eigentlich besser trennen solltest?
Ja, ich habe schon so ein bisschen den Anspruch, die Sachen perfekt zu machen. Ich bin viel besser geworden in den letzten paar Jahren, muss ich sagen. Ich habe auch durch Baby Berlin gelernt, nee, es ist viel wichtiger, es einfach zu machen und rauszubringen und die Idee zu, weißt du, zu weiterzuentwickeln und weiterzumachen und dann einfach anzupassen, was nicht geklappt hat. Ja. Und das lerne ich einfach jetzt durch mein Business viel mehr. Aber ansonsten ist es etwas, was, glaube ich, viele Leute haben leider und was einen einfach sehr stark daran hindert, weiterzumachen und überhaupt anzufangen. Weil ich glaube, das ist für die meisten ein großes Problem. Die wollen nicht anfangen, weil sie meinen, sie wissen noch nicht alles, was notwendig ist, um anzufangen. Und ich kann euch sagen, ich wusste auch nichts. Ich habe nichts angemeldet. Leute, wenn ich gewusst hätte, was man in Deutschland machen muss, um ein Gewerbe anzumelden, um ein Unternehmen zu gründen, hätte ich niemals gestartet. Ich bin so froh, dass ich nichts gegoogelt habe und einfach gemacht habe und dann irgendwann einen Steuerberater gefunden habe und er gesagt hat, Frau Hitzemann, haben Sie Ihr Gewerbe noch nicht angemeldet? Und ich war so, nein, können Sie doch jetzt machen für mich, oder?
Genau, willkommen also es ist wirklich live.
Ist wirklich so, Perfektionistin oder Perfektionist zu sein, ist nicht gut. Ist keine gute Eigenschaft. Nein.
Nee, ich finde es auch, ehrlich gesagt, ich finde es auch immer schwierig, wenn Leute das so als positives Momentum irgendwie unterreferieren, weil ich immer so denke, also das muss man ablegen. Also Unternehmertum, Unternehmerinnentum ist komplett das Gegenteil
zu
Perfektionismus. Im Gegenteil. Es ist für mich eher so, dass es die Definition von Unperfektsein ist. Und darin liegt für mich das Perfekte. Dass Leute irgendwie, so wie du, wie ich es vorher zu Beginn gesagt habe, dass ich dir folge und denke so, boah, ich kann so relaten. Die hat irgendwie heute auch einen Scheißtag, ja? Oder das läuft nicht. Das weißt du auch, man kriegt auf das viel mehr Feedback, als auf es läuft alles Bombe, es ist
total natürlich,
toll.
Weil jeder kennt diese Tage. Niemand hat ein Leben, das perfekt ist. Deswegen, wenn man sich immer so gibt auf Social Media, dann weiß man ja, dass das fake ist. Also die Leute appreciaten das viel mehr, wenn man einfach real ist, ja.
Das ist das perfekte Schlusswort. Real zu sein, das bist du in jedem Fall, meine Liebe. Es war eine tolle, inspirierende Folge, voller Quotes. Also du bist so ein Phrasendrescherin im positiven Sinne. Man kann einfach dich anrufen und sagen, sag mal, hast du eine Quote zu folgender Situation? Und dann bist du wahrscheinlich so, ja klar, let me see. Ja? Also das liebe ich und ich finde es toll und ich werde es weiter verfolgen und supporten, wo auch immer ich kann. Ich bin ja auch Botschafterin der Stiftung Lesen. Kann ich das immer schön auch mit einfügen und an euch da draußen, Baby Berlin, Harvey Hamburg ist ready to rock. Genau. Und folgt ihr auf diesem Kanal, vor allem eben auf Instagram und supportet das Business. Und ich glaube, es gibt auch viele, die hier zuhören, die auch Kinder haben oder eben in einem Umfeld unterwegs sind, wo sie mal was schenken wollen. Sehr gerne. Es war eine tolle Folge. Vielen Dank.
Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Danke sehr. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und hoffentlich kreuzen sich unsere Wege noch öfter mal.
Stimmt.
Ja, ich kann euch ja mit einem letzten Quote hier verlassen vielleicht.
Yes!
Ich habe als allererstes, bevor ich irgendwas jemals wirklich so umgesetzt habe von Baby Berlin, habe ich mir ein Schild gedruckt. Das ist immer noch hier auf meiner Wohnzimmertür mittlerweile mit meinem Logo ganz groß oben. Und darunter stehen alle Departments sozusagen, die ich persönlich, also hier steht zum Beispiel CEO, Art Direction, Customer Service, Research and Development, Accounting and Finance, Purchasing, Marketing and Sales und ganz groß drunter Do Not Disturb. Das war mein Büroschild für meine Kinder, dass sie wissen, okay, Mama arbeitet gerade. Und ganz da drunter als letzten Satz steht, it's nice to be important, but it's more important to be nice. Und ich glaube, das ist für mich so mein Lebensmotto. Es ist toll, wenn man erfolgreich ist und Unternehmerin ist und irgendwie in der Presse ist, in Podcasts eingeladen wird, aber es ist noch viel wichtiger, einfach ein guter Mensch zu sein. Ich glaube, das bleibt den Leuten auch viel länger in Erinnerung.
Also, ich habe Gänsehaut, das ist so schön. Ich muss immer mal dieses Schild sehen. Ja. Aber es ist wirklich diese positive Affirmation, aber es ist diese Manifestation und das hilft total. Vielen, vielen Dank.
Dankeschön.
So wie du sagst, wir werden connected bleiben und ja, wenn du dann den Oscar gewonnen hast, dann kommst du nochmal zu mir.
Ja? Auf jeden Fall.
Allerspätestens. I'm an independent diva, would have started you lovers, but check it out.